Okay.
We like tequila.
Yeah.
Tequila.
Werte Bildungstrinker, heute mit Special Sound Effects von Tortured Soul auf der Compilation Sunday in Bed Volume 7, Sexy Sounds for Lazy Lovers.
Das ist nicht wirklich so.
Das heißt so.
Auf dem Handy von
Bettina Kupsa. Heute ist Special Guest beim Bildungstrinken. Wir sind hochgradig geehrt, dass Bettina uns sozusagen hier die Ehre erweist, bei uns zu sein. Heute also mit der charming, wundervollen, gut aussehen, bezaubernden Bettina und...
Vielen Dank, Herr Mayer.
Sehr gerne. Diese Folge hat sozusagen mit Bettina, also eigentlich würde Bettina Kupsa als Thema für 4 Folgen reichen oder 10.
Oh.
Ganz sicher. Wenn wir das so anreißen möchten.
Einen kleinen Nebenpodcast.
Genau. Wenn wir dann, wir können eigentlich auf jeden
Fall. Die Drinks aus dem letzten Monat.
Genau. Genau. Eigentlich würde das ja schon reichen. Für eigentlich einen Sonderpodcast. Also nicht Folge, sondern eigenes.
Aber Format. Es ist ja Bildungstrinken
genau.
Und nicht.
Genau. Es geht immer zuerst um Bettina. Dazu kommen wir auch gleich. Aber sie erzählt uns auch ein bisschen was über ihre große Leidenschaft. Und das ist
Tequila.
Genau. Da hat sie viele Flaschen mitgebracht. Und wofür ich ihr sehr dankbar bin, ich habe geweint. Innerlich zumindest. Ich habe die Tränen verkniffen, aber es war wie früher. Dieses Glas. Wie habe ich es geliebt und gehasst? Man muss es immer haben, weil ohne das war man nicht cool.
Genau.
Ich weiß noch, im Atlas, wie ich immer irgendwie 6 oder 8 davon brauche, dann sind die immer Frost.
Verzeihung, es geht hier um die Margarita-Schale.
Genau, es geht um die echte, ehrliche... Mir fehlen Attribute. Ich will höflich bleiben irgendwie, weil eigentlich mag ich sie auch.
Ich mag sie auch sehr.
Die Margarita-Schale, das Glas, wie es früher mal war, wie man es heute nicht mehr kriegt. Man kann es noch kaufen.
Man kann es ja wohl noch kaufen.
Es gibt auch noch Bars, die das haben. Vielleicht sollen sie auch mal in so eine Bar gehen, wo das dann noch so aussieht. Das ist ja auch cool. Vor allen Dingen, das war halt auch das Glas, wo wieder dann, da passte ja auch die Frozen-Version rein.
Oh ja.
Wenn man das schön aus der Slushy-Maschine und dann mit, es muss natürlich die Konsistenz haben, dass der Strohhalm schmeckt. Das ist ja nicht, also wenn der fällt, zur Seite war es nicht kalt genug. Das war das Glas, wo auch eine Frozen Margarita ging. Auch die Größe ist besser.
Also wer es nicht kennt, es sieht ein bisschen aus wie ein umgedrehter Sombrero, oder?
Ja, aber sowas. Wie der Hut von, den wir hier aus der blauen Flasche haben, von Sierra Tequila.
Oh, das hatte ich. Ich hatte dann auch noch davon so einen Rimbehälter.
Wo man
reinsalzen kann.
Man muss ja auch den Salzrand machen.
Der perfekte Rimrand.
Ja, 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 ja.
Aber den habe ich jetzt leider zu Hause gelassen.
So, also wir sitzen hier mit Bettina, sie hat viele Flaschen gebraucht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ohne das Perrier, das wird doch nicht 8.
Also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass das die Flaschen sind, die wir hier im Haus haben. Mit Meier mitgebracht habe ich nur den unverfälschten,
Tequila,
genau,
in Blau,
quasi die.
Dann gibt es hier ein wundervolles, buntes, das beeindruckt mich sehr, da müssen wir ein Foto von machen, hier, von dem
und
Skript
das
sozusagen.
Die Notizen?
Das Skript macht mich fertig.
Das ist mein kleine, meine Running Order,
Recht zusammen. Dürfen wir kurz schon über dich reden?
Ja, gerne. Ich rede sehr gerne über mich.
Machst du immer sozusagen einen zweiten Bildungsweg. Also, hinterher durch die Blume. Genau, das wird der zweite Bildungsweg hier. Wer ist Bettina Kupsa?
Ja.
Diesen Fragen am Anfang.
Genau, wer bin ich eigentlich?
Weil es hart auf Wolle, dafür haben wir dir vorhin ein Glas Champagner
serviert. Vielen Dank, vielen Dank.
Ich habe eigentlich noch nicht getrunken.
Oh, stimmt.
Genau. Ja, erstmal trinken. Salut. Ja, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Wie Herr Mayer schon erwähnt hat, mein Name ist Bettina Kupsa. Ich bin Bartenderin in der wunderschönen Bar Le Lion, ihres Zeichens Bar von Herrn Mayer.
Heute muss ich die Blumen geben, nicht zurück.
Ja, okay, lass mich ein bisschen. Ja, ich habe relativ spät erst mit professionellem Bartending angefangen, nämlich um genau zu sein vor 4,5 Jahren. Und habe dich dann ja relativ schnell kennengelernt und bin auch relativ zügig mit dem Thema Tequila in Berührung gekommen. Ich hatte meinen ersten...
Darf ich fragen, was hast du vorher gemacht?
Ich habe vorher, was habe ich nicht gemacht? Ne?
Man fragt eine Frau nicht nach dem Alter, das werden wir jetzt auch nicht tun. Aber
ich bin 37 und jedes Jahr ist super.
Nein, das ist jetzt uncool. Okay, sie ist irgendwie, sie ist über 30. Ich wollte damit sagen, sie ist jetzt nicht mehr 22. Deswegen, es gibt eine Geschichte.
Ich sehe aber so aus.
Sie sieht 25. Es gibt natürlich, wenn man sagt, ich mache das jetzt seit 4,5 Jahren, deswegen frage ich das, weil da ist ja eine Spanne zwischen, sie haben mich aus der Schule geschmissen und jetzt sind diese 4,5 Jahre vorbei. Da sind ja jetzt 10, 12, 15 Jahre. Und du hast ja vorher mal was anderes. Das finde ich halt faszinierend.
Ja, ich habe sehr, sehr viel. Ich habe tatsächlich sehr viel anderes gemacht. Also ich komme aus Österreich. Ursprünglich. Okay, wenn ich will, hat man das super, gell? Bin aber nach dem Abitur relativ zügig nach Hamburg ausgewandert, weil mir das hier sehr gut gefallen hat. Ich war einmal, kurz bevor ich mein Abitur oder Matura, wie man das in Österreich nennt, gemacht habe, war ich hier einmal zu Besuch im Sommer. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann in Österreich war für mich nichts mehr zu holen. Also bin ich nach Hamburg. Ich dachte allerdings, es wäre nur ein Zwischenstopp. Und aus dem Zwischenstopp sind inzwischen 18 Jahre geworden.
Ich wusste auch nicht, dass du schon so lange hier bist. Das höre ich hier jetzt. Ich lerne den Bildungsfrankfurt.
Tatsächlich. Mit 19, kleines Köfferchen.
Ich auch mit.
Und wollte hier eigentlich nur ein Wochenende Urlaub machen und bin dann hier geblieben, habe nur noch zu Hause angerufen und gesagt, ich komme leider nicht mehr zurück.
Wirklich?
War dann zu der Zeit auch eingeschrieben in der Uni. Ich hatte angefangen BWL zu studieren, der Klassiker. Ne? Ich war vorher auf einer Wirtschaftsschule. Bin dann nach Hamburg und habe mich dann erstmal so ein bisschen durchgeschlagen. Das Thema Gastronomie begleitet mich schon sehr lange. Wir hatten in Österreich lustigerweise so ein bisschen Kinderarbeit, darf ich eigentlich nicht sagen. Aber es ist so, ich hatte meinen ersten Gastronomiejob irgendwann zwischen 12 und 14. So ganz genau kann ich es nicht mehr sagen.
Also da habe ich sonntags... Wenn ich ehrlich bin, ich finde, man muss das sagen.
So wie jeder sagt.
Das ist absolut richtig und sinnvoll. Mhm. Und es ist totaler Quatsch, dass junge Menschen nicht arbeiten sollen.
Finde ich auch. Und weil für mich war das total gut.
Es geht ja nicht darum,
dass
sie 40 oder 60 Stunden die Woche machen sollen in Aufbau.
Also leise nicht in die Kohlenminen geschickt werden.
Auch das würde ich sagen, für 10 Stunden die Woche vielleicht interessant. Das ist totaler Quatsch, dieses Verhätscheln und das ist irgendwie, das gehört dazu und das ist irgendwie.
Also mir hat das nicht geschadet. Wirklich, ich habe jeden Sonntag zum Mittagsgeschäft an der Bar von unserem Dorfgasthof Getränke ausgeschenkt. Wirklich.
Der Dorfgasthof hat das doch, wie heißt das in Österreich? Theke oder? Das hieß nicht Bar, oder? Das Bar.
Nein, Theke heißt das da aber auch nicht.
Wie heißt das? Tresen?
Tresen. Na.
Am Tresen.
Also das Etablissement ohne Essen heißt auf jeden Fall Winden.
Winden?
Winden, das ist so eine Kneipe. Aber das war es nicht, es war schon ein Restaurant, also es gab Essen zumindest. Und in Österreich übrigens wird ja auch gerne schon mal mittags getrunken, das heißt, auch das habe ich mitgebracht. Wir sind ja beide bekennende Tagestrinker, ne?
Ja, Frau
Kupfer. Hier würde ja niemals vor 14 Uhr getrunken.
Natürlich, also Frau Kupfer und ich sind bekennende
Dayboost-Verfechter.
Wir müssen da irgendwann nochmal so eine Organisation ins Leben.
Ja. Wir haben ja auch heute nicht nach 14 Uhr fahren.
Aber
wirklich, also für mich darf es gerne schon mal auch morgens ein bisschen Shampoos sein. Oder eine Buttermilchmargarine.
Das ist morgens der Tag. Okay.
Naja, auf jeden Fall dann nach Hamburg. Und wie gesagt, erstmal hatte ich tatsächlich keine richtige Lust mehr auf Gastronomie, weil ich habe dann neben der Schule auch immer in Bars, unter Anführungsstrichen, ne, in so Kneipen gearbeitet und wollte dann nicht mehr. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich gearbeitet als Bookerin für eine Musikbooking-Agentur. Die haben so damals so Techno-DJs und so ein Kram gemacht.
Große Namen.
Ja, aber müsste ich nachgucken. Tatsächlich,
war das so sehr verschwunden. War das so Techno mit Bauarbeiter, Western Thriller-Fan?
Nee, aber es war auf jeden Fall so, dass wir danach immer im Dollhaus waren. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit im Dollhaus war. Ich kann es nicht zählen. Okay. Also so die Nummer. Und dann habe ich mich so ein bisschen rumgeschlagen, habe dann auch wieder angefangen, auf einer Kiezkneipe zu arbeiten, weil mir das dann doch sehr gefehlt hat. Und habe dann lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich hatte ja 1,5 Jahre eine eigene Bar, also so eine Kneipe.
Du hast das mir einmal erzählt, wir haben das nie...
Und zwar die Rote Laterne. Das hat sich so ein bisschen ergeben. Also mir wurde das Angebot gemacht von meinem damaligen Chef, ob ich da nicht Geschäftsführung machen will. Und irgendwie sind wir nach einem halben Jahr übereingekommen, dass ich das übernehme. Und habe das dann gekauft und bin mit offenen Armen in mein Unglück gerannt. Weil 22, keine Ahnung, hier immer Bargeld verfügbar. Das konnte nur nach hinten losgehen.
Du meinst, das fand das Finanzamt am Teil?
Nee, Finanzamt, das war nicht so das Problem. Nee. Aber ich habe halt nicht verstanden, warum ich Miete bezahlen muss und die offenen Getränkelieferantenrechnungen, weil ich doch viel lieber das Geld für andere Dinge ausgegeben habe. Naja, das war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Station meines Lebens, weil danach habe ich nämlich gesagt, so, jetzt reicht's mir, jetzt muss ich mal was Ordentliches lernen. Und habe es dann tatsächlich versucht mit dem Jurastudium. Ich habe 3 Semester Jura studiert.
Wow. Wie alt warst du da? Du warst mit 22 selbstständig?
Ja, genau.
Und dann so 2 Jahre, bis die Lieferanten gesagt haben, jetzt legen wir sie um. Hast du auch keine Zeit gegeben?
Genau.
Dann hast du wahrscheinlich eine Menge, oder ein paar Schulden,
die du
müsstest, wie du das gehört.
Das ging dann auch schnell. Ich hatte dann aber in der Zeit immer so mindestens 3 Jobs.
So oldschool ausgearbeitet.
Ja, ja, voll.
Sehr gut.
Ich habe gerackert. Naja. Aber ich will nicht jammern.
Also weißt du, Mist bauen ist ja nicht schlimm und dann dafür gerade stehen, finden wir gut.
Ja, ja. Ich muss allerdings sagen, dass mein damaliger Chef mir zu der Zeit super geholfen hat. Er hat mir das nämlich erstmal vorgestreckt und ich durfte es dann bei ihm abtappern. Und das war natürlich ziemlich cool. So. Naja, und dann habe ich diese 3 Semester Jura gemacht und festgestellt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Das war nicht mein Fall. Ich
wahrscheinlich Post beantworten, aber also so die Behördenpost.
Konnte ich vorher schon, ich hatte Abitur gemacht. Also daran lag es nicht. Nee, also das war dann gar nichts für mich. Und dann habe ich mich ja schon immer, ich hatte angefangen BWL zu studieren, wie gesagt, in Österreich und habe mich schon immer für Marketing interessiert und habe dann an der Hanseatischen Akademie für Marketing und Medien tatsächlich mein Marketing-Kommunikationswirt abgeschlossen.
Okay.
Und zwar war das 2004.
Guck mal, ich erfahre Dinge über dich, die ich lange
In dieser Zeit bin ich in Berührung mit der Kommunikationspsychologie gekommen und das hat mich super interessiert. Fand ich ganz spannend, ne? Wie unser Denken, unser Handeln beeinflusst und so. Und dann habe ich mich sehr, sehr viel und intensiv mit dem Thema NLP, neurolinguistischem Programmieren, beschäftigt. Also habe da tatsächlich bis zum Business Coach meine Ausbildung gemacht und fand es ganz spannend.
Also kritischer zu nennen,
aber. Ja, das darf auch gerne jeder kritisch.
Ich habe schon mal drüber geredet.
Genau, also da darf jeder gerne auch denken, was er möchte. Für meine persönliche Entwicklung war das wichtig und gut, weil ich habe auf einmal Dinge verstanden. Warum verhalte ich mich so? Und wenn ich mich weiter so verhalte, wird sich auch an vielen Dingen nichts ändern. Also für mich war das gut. Mhm. Allerdings habe ich dann festgestellt, ich habe dann eine kleine Kommunikationsagentur gegründet, Komotio, Kommunikation bewegt.
Nicht schlecht.
Vorne, Frau
Kupser. Und habe dann auch einiges an Coachings durchgeführt, aber relativ schnell gemerkt, dass 8 Stunden am Tag mir die Probleme von anderen Leuten anzuhören, ohne dabei sie betrunken zu machen, doch nichts für mich ist.
Okay, das hätte ich sonst angemerkt.
Doch nichts für mich ist.
Ja, macht Sinn.
Ja, und dann habe ich mir so eine kleine Auszeit genommen und habe mal überlegt, so, okay, jetzt bin ich Anfang 30, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem angebrochenen Leben? Und habe dann überlegt, tatsächlich, ich wollte überhaupt nicht Barkeeperin werden. Das ist ja die lustige Geschichte daran.
Ist das nicht immer so?
Sondern ich dachte, ach cool, ich habe diese Coaching-Ausbildung, ich habe eine Marketing-Ausbildung, Gastronomie hat mich schon immer interessiert. Wieso bilde ich mich denn nicht in dem Thema Gastronomie weiter und mache dann irgendwie so eine Art Consulting, Beratung, was weiß ich, ne? Halt auch gar nicht mal so hoch angesiedelt, sondern für die Durchschnittsgastronomie, ne? Wie kann man vielleicht mal ein paar Sachen anders anpacken? Und bin dann im Rahmen meiner Recherchen auf den Barmeister gestoßen.
Als Person oder als Beruf?
Als Beruf, also als Ausbildung, als Weiterbildung tatsächlich.
Ich habe den Barmeister getroffen.
Ah, ich habe den Barmeister. Den habe ich tatsächlich dann bald getroffen. Das war nämlich Andreas Groth, mit dem verbindet dich ja auch eine kleine Geschichte.
Ja, absolut.
Der mich da ziemlich unterstützt hat. Ich kannte ihn zu der Zeit allerdings noch gar nicht. Ich habe mir das halt angeschaut. Ja, super. Also der hat sich wirklich,
Lieber Andreas, also hier hast du große Fans sitzen.
Ja. Go Kermit, go Kermit. und dann habe ich das in Erwägung gezogen, das zu machen, weil ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, da kriege ich Fachwissen über Getränke, über Cocktails, aber auch über nochmal meine Buchhaltungskenntnisse aufzufrischen, nochmal ein bisschen Recht. Dieser ganze gastronomische, dieser Versprechensbaukasten war relativ groß.
Ich glaube, geiles Wort, Versprechensbaukasten.
Das ist schön.
Geil.
Hat sich schon gelohnt.
Tatsächlich war dieser, ne? Und ich hatte zu der Zeit auch ein bisschen Geld und mir tat das nicht weh und dann habe ich das gemacht.
Weil es kostet ein bisschen Geld.
Es kostet ein bisschen was, ja. Der Kurs, plus du musst dann da ja auch pennen in Rostock 6 Wochen und kannst nicht arbeiten vor allen Dingen auch. Und ich war ja, bis ich zu dir bin, immer freiberuflich. So. Das heißt, ne?
Ach so.
Ja. Du warst meine erste Festanstellung, das war auch eine Umgewöhnung.
Ehrlich.
Darf ich frei haben, ne? Ja, darf es ist. Aber es gibt auch andere Motivationen, ne? Nicht nur monetäre, Gott sei Dank.
Bisschen nicht charmant.
Das ist der Champagner jeden Tag. Na, dann bin ich nach Rostock. Meines Zeichens vorher tatsächlich noch nie einen Check in der Hand gehabt und habe den Kurs mit 1+ abgeschlossen.
Was nicht gegen den Kurs spricht, weil, also die 1-0 hättest du mehr zu verdienen.
Ja, aber es war lustig, weil da waren halt leider Leute, die 20 Jahre in der Bar sind, ne? Aber das, man muss halt dazu sagen, ist halt auch das, das, was ich halt so ein bisschen bedenklich auch immer finde, dass die Leute irgendwann aufhören, dieses permanente Lernen, ne? Mhm. Sondern dass sie dann sagen, ja, ich bin jetzt fertig. Also ich möchte das niemals in meinem Leben sagen, dass ich fertig bin mit Lernen. Sondern ich will jeden Tag irgendwas Neues erfahren. Am liebsten würde ich jeden Tag was Neues erfahren. Und deshalb liebe ich unseren Beruf auch so, weil tatsächlich tut man das fast jeden Tag. Dass einem irgendjemand irgendwas Spannendes erzählt, wo man dann nochmal nachguckt. Ja. Oder sich in irgendeiner Form nochmal damit beschäftigt. Und das habe ich dort zum Beispiel gesehen und das hat mich sehr erschrocken, dass das in ganz vielen Fällen nicht der Fall ist, sondern dass die Leute das abarbeiten, was sie schon seit 20 Jahren machen. Und das macht natürlich auch was mit deinem Lernverhalten.
Ja, ich glaube, es ist eine der großen, wir reden da ja oft drüber und auch mit Mario und so. Ne? Ich glaube, wir haben ja alle so diesen Ansatz zu sagen, wir nehmen den Beruf tatsächlich jetzt ernst und sind dann im Step, wo wir sind und sagen, was können wir daraus machen und wie wird das die nächsten Jahre? Und das ist, glaube ich, das größte Problem, diese allabendliche Motivation wieder aufzunehmen und halt nicht sozusagen abzustumpfen und runterzubringen, sondern auf der einen Seite ist es der Laden, der dich und die Gäste, die dir so ein Spielfeld bieten, aber du musst es auch selber aufnehmen und machen.
Das wird auch recht schnell stumpf, wenn du einfach Dinge zusammenmischen sollst, ist der rein mechanische Prozess ja nicht so super spannend.
Also man kann sagen, oh, jetzt kommt der Bauer schon wieder. Ja. Oder man kann sagen, hey, Herr Bauer kommt wieder.
Ah, was mache ich denn heute?
Wie mache ich ihn heute fertig?
Und wir machen es. Ich muss tatsächlich sagen, hier ist immer einer, also ne, es ist nicht immer der gleiche, sondern es ist immer einer, der sagt, oh, wollen wir nicht mal das probieren? Habt ihr das? Habt ihr das gelesen? Irgendwo, also ne, in so einem Team, wo alle sehr interessiert sind, was natürlich auch dieser Platz hier mit sich bringt, ist das schon ziemlich cool, ne? Weil ich muss sagen, ich kriege mich auch nicht jeden Tag motiviert, ne?
Ist unmöglich.
So, aber dann wiederum, gestern habe ich mit Mario hier ein bisschen in dem Café Royal Cocktailbook geblättert, wo wir später auch nochmal zukommen.
Ist ganz klar.
Und da haben wir zwei echt, da haben wir zwei wirklich, ja, finde ich, da haben wir zwei wirklich spannende Sachen ausgemixt gestern, wo ich dachte, ich irgendwie auch cool, ne? Ja. Naja, dann kam ich zurück aus Rostock, bin in eine andere Bar, in die Drei-Freunde-Bar. Dort konnte ich mich sehr viel ausprobieren, sehr viel Dinge.
Andreas auch gearbeitet.
Andreas hat im Blauen Barhaus zu der Zeit gearbeitet, das war ja meine erste Station. Dann bin ich in die Drei-Freunde und dort war das Coole, dass man wirklich, dass Markus hat mich alles ausprobieren lassen, ne? Alles eigenkochen, infusionieren, einkaufen. Ich konnte mich da sehr ausprobieren. Was da allerdings das Problem war, und das kann ich hier auch ganz offen sagen, weil das weiß er, da war kein Sparring-Partner. Das heißt, du kannst vor dich hin probieren und das wird irgendwann relativ frustrierend, wenn niemand sagt, das ist gut, ist schlecht, warum machst du das? Ja. Und das zum Beispiel war hier, das war das, was hier für mich tatsächlich, aber das fand ich so spannend, weil Mario nämlich dann nämlich nicht sagt, das ist doof, wie du das machst, sondern der sagt, warum machst du das so? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht.
Erklären kann, ist super, wenn nicht, dann frag mal einfach.
Ja. Na, und dann ging es relativ schnell. Wie gesagt, dann haben wir uns ja kennengelernt, dann habe ich für dich ab und zu gearbeitet. Und dann wurde hier eine Stelle frei, weil Gianfranco aus dem Urlaub nicht mehr zurückkehrte. Ja, und dann bin ich hierher gekommen. Und es ist jetzt 2,5 Jahre hier. Und es verging kein Tag, an dem es mir hier nicht gefallen hat.
Kann nichts Gegenteil.
Vielen Dank.
Genug der Schmeicheleien.
Nichtsdestotrotz, um vielleicht wieder auf das Thema genau zurückzukommen, in der Drei-Freunde-Bar war eine Phase, da habe ich fast ausschließlich mit Tequila experimentiert. Weil ich das wahnsinnig spannend fand. Ich finde einfach, dass Tequila eine der vielschichtigsten und spannendsten Spirituosen ist, die es überhaupt gibt. Also nicht nur die, wenn man, also da ich habe mir hier ein bisschen was aufgebaut, ne? Nicht nur die unterschiedlichen Brands oder die unterschiedlichen Qualitäten, sondern halt auch, also ich liebe halt auch alles, was mit der Geschichte mit Tequila zu tun hat und die unterschiedlichen Lagen, wo wächst Tequila, diese Agave, ne? Die mindestens 6 Jahre. Was? Ich habe dich nicht verstanden. Ich war in meinem Flow. Entschuldigung, Herr Meier, Sie wissen, ne? Tequila wird aus Agaven gemacht.
Soll ich dir den Säbel reichen?
Das ist ein kleiner Running-Gag hier.
Oh, und wenn man dann überlegt, dass so eine Agave, ne, nicht so wie so ein Weizenfeld, ne, wächst ein paar Monate, wird abgepflügt, sondern diese Agave, ne, die wächst mindestens 6, so zwischen 8 bis 12 Jahren, vielleicht sogar 15, sehr weit oben, ne, wo es sehr trocken ist. 15 Jahre unter der mexikanischen Sonne wächst, oh, das finde ich so geil. Also wirklich, das ist, ich finde einfach, Tequila ist sexy.
Was mich so faszinierte, als ich in Mexiko war, das ist halt auch so, ne, ich glaube, wenn man da war und das gesehen hat, wird es nochmal zugänglicher, weil diese Pflanzen und diesen Aufwand, wie die das ernten. Und was mich so unglaublich beeindruckt hat, ist ja wirklich diese, ich weiß, du weißt schon, wie die heißen, die Jungs, die es anbauen.
Die es ernten?
Ja, die ernten, aber die Bauern da, die haben auch einen Namen, Leute. Egal, wenn wir die Jungs, die Agavenfelder anlegen und die, in der Regel sind das ja, es gibt ja wenige Häuser, die das alles selber machen, sondern meistens ist es ja sozusagen, man kauft gechoppte Agaven, also die sozusagen fertig sind und abgestochen und dann gibt es einen Preis dafür. Und ich glaube, als ich da war, da war der schon wieder gestiegen.
Ja.
Und da lag der, glaube ich, bei 90 US-Cent, die Agave oder 1 Dollar. Dass die, also wenn die fällt, ja. Wenn die sozusagen zur Fabrik kommen, geliefert und abgeschlagen, also dass sie sozusagen bereit sind zum Kochen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, die haben so 1 Dollar dafür gekriegt, für diese riesigen. Ich meine, die müssen 8 Jahre warten. Mhm. Da gibt man, muss man sich auch noch richtig drum kümmern.
Genau, man muss sich da wirklich, das und ist dann, das, und diese Bauern, Entschuldigung, das sind die Jimadores.
Ja, das sind die Jimadores, die das so mit dieser komischen Schippe, mit der Schneide sozusagen.
Die Koa, ja, genau. Dieses messerscharfe Ding, also das musst du einmal gesehen haben, wirklich.
Aber was ich faszinierend fand, und dann, wenn man mir sagt, okay, aus einer Agave, je nach Qualität des Tequilas, ich glaube seinerzeit war so die Formel, eine Agave kann bis zu 9 Liter Tequila ergeben, muss, kann. Mhm. Du sagst, was ist das für ein Verhältnis, kriegen 1 Dollar.
Mhm. Aber damals war auch noch dritte Pressung angesagt, ne? Sind wir heute ein
bisschen. Ja, aber das war vor 7 Jahren, das war auch schon bei Qualität, ja, ja. Wieder, man kann auch weniger, aber ich fand das so ein Wahnsinn, wie viel Aufwand diese armen Jungs haben. Und
ja, vor allem, das ist da ja auch nicht ungefährlich, ne? Also, und vor allem, welche Temperaturen da, und diese Höhenunterschiede. Ja, auch, ja. Und dann die Agave an sich, also geerntet wird ja nur das Herz, also die Pinie. Mhm. Und das hat ja riesengroße, wie nennt man das denn, Stängel? So Blätter.
Diese fleischigen,
ja. Genau, diese fleischigen Blätter, die sind ja richtig, genau, das sind richtige Stacheln dran, die wurden früher zum Tätowieren benutzt zum Beispiel.
Ja, okay.
Also früher überhaupt wurde die komplette Agave genutzt, fand ich ganz spannend, also die Blätter wurden getrocknet, die Nadeln wurden benutzt.
Da konnte man Kleidung herstellen.
Genau. Und alles Mögliche, und das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Und halt, um auf dieses Herz, dieses Agavenherz zurückzukommen, das ist halt das, was ich meinte, überhaupt diese ganze Geschichte rund um die Azteken und so, das finde ich halt mega spannend. Azteken, ne, Volk der Gottheiten, und die Göttin der Agave und übrigens der Pulque auch, da können wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen.
Folge ist, 2, oder?
Ist Mayuel. Mayuel ist allerdings nicht nur die Göttin der Agave und der Pulque, sondern auch der Frucht. Herr Bauer, jetzt müssen Sie genau zuhören. Diese Frau hatte nämlich 400 Brüste.
Und, okay, wunderbar, alles
gut. Herr Bauer, ich kenne die E-Mail-Adresse. So ein Kontakt,
gleich mal anschreiben.
Und das finde ich, ist eine sehr schöne Geschichte, weil die besagt nämlich Folgendes, dass nämlich der Gott des Windes Mayuel aus ihrem Reich entführt hat und sie zur Erde gebracht hat und sich mit ihr dort vereinigte. Und zwar zu einem Baum mit 2 Ästen, einem rechten und einem linken, jeweils weiblich und männlich. So. Die
was
Oma, kommen wir später drauf zurück. Die Oma von Mayuel, ihres Zeichens eine Sternendämonin, fand das natürlich überhaupt nicht witzig. Die Namen erspare ich euch jetzt. Titilicitopoulos.
Aber schön nochmal
einwerfen. Ist auf jeden Fall.
Ich möchte es gar nicht sagen. Aber.
Ist auf jeden Fall dann auf die Erde und hat diesen Baum zerstört. Und dabei bedauerlicherweise Mayuel getötet. So.
Aus Versehen.
Aus Versehen. Naja. Großes Drama. Alles schlimm. Der Gott des Windes.
Man weiß es nicht auf die Anzahl der Brüste.
Man weiß es nicht. Könnt ihr bitte jetzt meine schöne Geschichte nicht zerstören, ne? So. Dann der Gott des Windes, die Gebeine von Mayuel zusammengetragen. Sie beerdigt, darauf geweint. Und aus den Tränen ist die erste blaue Agave gewachsen. Deren Herz wir in Form von Tequila konsumieren. Weißt du Bescheid? Jetzt weint bitte.
Also ich verkürze das mal ein bisschen mit Tequila
trinken. Ich trinke Schnaps. Jetzt muss ich was trinken.
Dann noch alles hier.
So, also wie gesagt, das ist, finde ich, eine sehr schöne Geschichte. Außerdem ist sie noch die Beschützerin der Betrunkenen. Also
von uns. Das ist jetzt nicht ganz unpassend. Das
profilt ihn.
Ja. Naja, und dann hatte man halt diese erste Ergabe. Also wollen wir so ein bisschen theoretisch jetzt werden?
Du darfst, es ist deine Folge.
Also Tequila, ich sag's einmal kurz. Ja. Es gibt in Mexiko ungefähr 200 Agavenarten.
Ganz kurz, in welchen wollen wir trinken? So einen kleinen?
Also doch, du einen aus. Nimm mal den. Den? Habe ich noch nicht getrunken.
Nee?
Ah, genau. Ungefähr 200 Agavenarten, aber Tequila darf nur in speziellen Regionen und aus einer Agave gemacht werden, nämlich der Tequilana Weber Azul, also der blauen Weber-Agave. Entschuldigung, nochmal bitte. Unser Lieblingsgeräusch. So, und wie gesagt, da halt aus dem Herz dieses wunderschönen Gewächses.
Okay.
Ah, in der Zeit gebe ich nochmal ein bisschen an. Agave kommt übrigens von dem griechischen Wort Agavas, was so viel wie edel, prachtvoll und erhaben bedeutet.
Na dann, trinken wir mal so ein erhabenes Getränk.
Ein erhabenes Getränk, sehr gut. Salut!
Salut!
Ich meine, das ist doch, man denkt doch sofort, man liegt unter der Sonne.
Aber das ist cool, das ist schon wirklich viel Holz.
Das ist ein Añejo, ja.
Ah, deswegen, okay, das erklärt ja nichts. Ich wollte sagen, da ist ja nur noch so hinten links ein bisschen frischer gehabt. Mm.
Nee, aber der Pfeffer ist schön da. Ja, oh, schmeckt mir hervorragend. Mm. Mm. Wir trinken jetzt gerade einen köstlichen Añejo-Tequila.
Mhm. Sehr bei deiner Familie José Cuervo, irgendwas, bla bla bla, Barrel Select.
Köstlich.
Super Edition, keine Ahnung.
Sehr lecker. Sehr lecker. Ja.
Okay.
So, auf jeden Fall mag ich diese Geschichte sehr gerne.
Ich muss da mal kurz einwerfen, wie bist du überhaupt auf Tequila gekommen? Weil ich glaube, die meisten verbinden mit Tequila 16, Tequila Silver, viel zu viel davon. Und genau, lustige Hüte auf Flaschen. Und wie hast du eben formuliert, Jörg, die Begeisterung budelt aus dir heraus?
Ja, sag ich so eloquente Dinge, das ist ja manchmal.
Ja, das war noch eloquenter. Jedenfalls bei den meisten sprudelt auch was raus, war nur vielleicht die Begeisterung. Also mit Tequila verbinden, glaube ich, viele so ihre ersten, oh mein Gott, mir geht das so schlecht, Erfahrung.
Ja, es ist aber auch kein Wunder, ne? Wir haben darüber neulich auch schon gesprochen. Hm. Also musst du es dir jetzt so vorstellen, du bist in der großen Runde unterwegs und den ganzen Abend wird getrunken. In der letzten Kneipe schreit der Letzte, der noch wach ist, eine Runde Tequila für alle. Mhm. So, was passiert dann? Es wird eine Runde Tequila bestellt. Der kommt meistens aus dem Kühlschrank.
Eher selten.
Der kommt meistens aus dem Kühlschrank für alle meine Freunde. Wumm, ist der Kreis eingedämpft. Schwuppdiwupp kommt er aus dem Kühlschrank, gefrostet, der Tequila.
Ist Tequila noch nicht gefrostet? Das habe ich noch nie erlebt.
Ganz oft sehe ich das in der Kneipe. Immer, seitdem ich denken kann. Immer kalt, schöne Zitronenscheibe, schön Salz.
Schön Zimmertemperatur bei 40 Grad wegbrennen.
Nein, 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 immer aus dem Froster.
Also echt ein
Kenn ich nur so.
Beides erlebt.
Auf dem Kiez. So, dann, ne, schön Schweiß. Der Schweiß der Nacht klebt an dir. Du machst noch Salz drauf. Dann leckst du das ab, ne? Dann der Tequila. Und zu guter Letzt. Und zu guter Letzt geben wir noch ein bisschen Säure nach in Form von einer Zitrone. Ich meine, wie soll es dir da gehen? Weißt du, wie soll es dir da gehen?
Wenn die dir schlechten Tequila
ja, geben. Eigentlich perfekt.
Was hat mit dem Tequila nichts zu tun?
Entschuldigung, erstmal wird der Mineralhaushalt hergestellt, dann geben wir Vitamin C drauf. Das hört sich also mal gut.
Ja, aber der Magen sagt halt irgendwann, nee, lass mich in Ruhe. Ich möchte lieber eine köstliche Buttermilch-Margarita
trinken. Genau. Gibt es auch eine Rollmops-Margarita?
Noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Naja, ich glaube, wir alle, das ist jetzt natürlich so ein alter Kalauer, jeder von uns kennt das, also ich habe das auch gehabt. Ne? Hier, wir haben ja einen tollen Vertreter von Sierra Tequila hier, der sehr gut schmeckt, da kommen wir gleich zu.
Ja, das alle von uns haben
Tequila. Nein, alles gut, wir sind große Freunde. Wir kennen das Haus gut und kaufen ja auch gerne, Millenario ist super.
Aber ich muss halt sagen, genau, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin tatsächlich über Sven zu Tequila gekommen, weil an meinem ersten Tag im Blauen Barhaus, ich habe da so ein kleines Praktikum gemacht, über 2 Monate, war am nächsten Tag eine Tequila-Schulung bei Sven, so ein Blind-Tasting, auf dem du, glaube ich, auch warst, also davor. Nee,
ich war nicht. Ach so, das kann sein. Ein Blind-Bar
Und da bin ich das erste Mal mit Tequila so richtig in Berührung gekommen, ja. Also weg von der Zitrone oder der Orange mit Zimt und fand das unglaublich spannend, was sich da im Glas abgespielt hat. Also ein richtiges Blind-Tasting, schwarze Gläser, ne? Konntest du überhaupt nicht sehen, was du trinkst. Und diese Vielfalt an Geschmäckern von einem Produkt, muss ich sagen, kannte ich so nicht.
Ich erinnere mich an den BCB, wo wir ganz unbedacht angefangen haben, Mezcal zu probieren. Und nach der 7. Sorte dann so, wie viel habt ihr eigentlich noch? Ja, noch so 19. Ja, wir gehen immer weiter.
Es ist halt ein riesengroßes, breites Feld. Und das finde ich halt einfach so unglaublich spannend.
Absolut.
Ja, und auch jedes Dorf oder jeder aus unterschiedlichen Agaven, da stich.
Also Mezcal jetzt?
Ja.
Ach so, ja, ich bin doch immer beim Tequila.
Ist Tequila nicht nur eine besondere Form von Mezcal, so wie Champagner?
Ja, aber trotzdem, ich finde tatsächlich, dass jeder Tequila ist ein Mezcal, aber nicht aber jeder Mezcal ist ein Tequila. Absolut
jeder
richtig.
Tequila ist ein Mezcal.
Ja.
Ja.
Aber nicht jeder.
Ja, dann ist er ja nicht jeder. Ja,
nicht jeder.
So jeder Champagner ein Schaumwein.
Genau. Und allerdings muss man halt sagen, fehlt halt also dem Tequila in den meisten Fällen hat diese Rauchnote, für die halt Mezcal berühmt ist. Zum einen natürlich kommt es daher, dass es halt in Oaxaca, wo im Gegensatz zu Jalisco der Tequila herkommt, ist Oaxaca halt Mezcal und dort halt viel auch noch sehr traditionell gearbeitet wird. Ne? Mhm. Das heißt, Boden aufschippern. Feuer machen, meist vielleicht oft auch gerne noch aus den Blättern von der Agave und dann Agave reinschmeißen, zumachen und 24 Stunden warten oder vielleicht 48. Ja. Und dadurch hast du halt diese krassen... Nichts mit Autoklave, Dampfdruckgarung, Nee, dann kommt
dann
nämlich noch...
Dann geht das kleine Dorf noch seinen eigenen Ofen dann gebaut, ne?
Na, die machen halt total ihre Sachen. Also gerne zum Beispiel auch in Mägen wird das gemacht, ne?
In
Mägen.
Mhm, lecker.
Oder dann wird da halt noch irgendwie so ein Hähnchen mit dazu geworfen, weil das das Urrezept sagt. Also während halt Tequila relativ streng kontrolliert ist, also auch von dem...
Mezcal ist viel breiter.
Ist das halt einfach... Kann Mezcal eigentlich in jedem Hof hergestellt werden, glaube ich, in Mexiko, oder? Täusche ich mich da? Oder braucht man da Lizenz? Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich bei Alkoholherstellung wird man wahrscheinlich schon in der von Lizenzen, meist geht es ja um Steuern. Aber klar, also wenn man es vergleicht, weil das Lustige ist ja, Tequila hat ja auf der einen Seite für den unerfahrenen Bildungstrinker, was wir verwenden wollen, vielleicht noch dieses Rebellen-Image. Und eigentlich Tequila finde ich ja mittlerweile so diese Nobel-Spiel. Ich finde, davon ist gar nicht, ich meine das nicht böse. Mhm. Ich finde, das ist ein absolutes Luxusprodukt, auch schon sehr teuer. Mhm. Durch die Bank weg. Also wenn wir über 100% Agave-Tequila reden und
ja, und die richtige Tequila. Das tun wir tatsächlich
fast nur noch. Und da sind wir ja irgendwie immer schnell bei 30, ist ja noch lustig, und dann ist ja immer schnell 40, 50, 60 Euro die Flasche und dann nach oben weg. Während Mezcal, klar, die haben jetzt auch schon ein paar teurer, aber das ist halt...
Doch.
Ja, ich weiß, aber Mezcal hat immer noch dieses... Das ist ja der echte Rocky-Geschmack.
Find mal eine Flasche Mezcal unter 30 Euro, die du trinken kannst.
Nein, ich wollte nur sagen, wenn früher so, wenn man sagte, hier, ich bin hier der harte Boy, ich mach die Kina. Ich finde, das muss man jetzt halt... Wenn wir mal einen Tarantino-Film drehen sollten, dann müssen wir klar machen, dass die Jungs jetzt keinen Tequila mehr trinken, sondern Mezcal.
Weil die trinken dann wieder.
Die wilde Sache ist ja Mezcal.
Ja, aber wir machen Tequila wieder wild.
Okay, dann.
Ich bin
ja, okay. Ja, jetzt bin ich dran.
Weißt du? Wir ziehen Tequila einfach so ein schönes Zierchen an mit ein bisschen Nieten dran, dann passt.
Nein, aber kurz für die Bildungsträger. Also, wenn ich, wir sozusagen aus deinem Mund, was ist Tequila? Wie können wir uns das vorstellen? Es wird gewonnen, also 100% Agave-Tequila. Wie wird es gemacht? Guter Tequila.
Naja, also wir haben halt, wie gesagt, die blaue Weber-Agave. Mhm. Die geerntet wird, übrig bleibt dieses Herz, das aussieht wie so ein bisschen wie eine Ananas, wenn die Blätter da abgeschlagen sind.
Ist größer als Ananas?
Deutlich größer, ja. Hat so
10-mal oder 8-mal so.
Es gibt unterschiedlich. Ich würde sagen, zwischen 20 und bis zu 150 Kilo haben die Dinger. Ne?
Okay, die habe ich nie gesehen.
Ja. Das sind echt Riesen-Oschis teilweise. Die werden dann dort auf dem Feld schon zerhackt. Man muss ja sagen, das ist auch alles Handarbeit. Ne?
Absolut.
Und was ich ziemlich cool finde, dass diese Chimadores, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, dort sehr, sehr, also es ist eine sehr anerkannte Berufsgruppe, während bei uns ist so ein Spargelstecher jetzt nicht gerade, seien wir mal ehrlich, also es ist schwierig.
Nee, wobei man
vielleicht
mal sagen muss, ich glaube, Spargelstechen ist anstrengend, aber wahrscheinlich kann man schneller erlernen als
das
andere.
Ja, aber trotzdem, das ist halt wirklich, das sind Feldarbeiter und die sind sehr, sehr angesehen. Ne?
Ja.
Das ist eine relativ angesehene Berufsgruppe, das finde ich immer total spannend. Dann wird das geschlagen, dann hat man halt die Agave. Die muss aber noch gekocht werden, um Zucker zu erzeugen.
Das heißt, man hat das Herz, die Agave und gibt das in den Ofen und erwärmt das.
Genau, in die Autoklave, die hast du ja auch schon erwähnt. Das in den meisten Fällen, Methode. Es gibt aber auch noch diese Hornitos, diese Lehmöfen.
Kurz zur Erklärung, eine Autoklave ist sozusagen aus der Küche als ein Dampfdruckkocher.
Ein Dampfdruckkocher, das heißt,
genau. Aus Metall, ich gebe da so viel Agave rein, wie es geht, baue sehr viel Druck auf, dadurch kann ich schneller kochen, in der Regel. Ich erziele das Ergebnis schneller. Einige benutzen das sogar, wie sagen, also in der Regel ist es eher der Indikator für etwas preiswerter hergestellte Tequila. Das stimmt nicht immer, aber in der Regel ist es eher das Produktionsverfahren für die, die es etwas abkürzen wollen.
Ja.
Die das sehr traditionell machen, machen das in, ich sag mal so, steinernen kleinen Häusern,
Ofenhäuser.
Und genau, dann machen die dann halt irgendwie die Tür zu, da drin wird ordentlich heiß.
Genau, und dann dauert das natürlich auch viel länger, Genau. Naja, und dann entsteht halt Zucker.
Genau.
Und während die rohe Agave so ein bisschen fast so holzig, strohig ist, ist dann die gekochte Agave, es schmeckt ziemlich lustig. Hast du das auch probiert? Es schmeckt so süß, sehr, sehr süß, aber auch halt total pfeffrig.
Ich würde übrigens kurz an dieser Stelle eine kleine Anekdote anwerfen. Falls man mal nach Mexiko kommt und Tequila choppt auf dem Feld, was jeder macht, der eingeladen wird, wird aufs Feld gefahren. Da stehen dann die
Chimadores
mit ihren Spezialwerkzeugen und zeigen einem das, wie das geht. Man denkt, es ist ja ganz einfach. Entweder man das Ding dann im Bein und hat das Bein, weil das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Oder man sieht halt aus wie ein Idiot.
Ja.
Und dann hat man irgendwann dieses abgechoppte Ding und macht dann die Fotos, so wie man das so macht. So ich auf den Ding, man legt sich daneben.
Ja,
ich bin stolz, dass man einen nach vier Stunden geschafft hat. Die machen das in 3 Minuten oder
so. Genau.
Und dann, was lustig ist natürlich, die sagen einem natürlich nicht, oder sagen die einem immer erst hinterher, dass man die nicht anfassen soll. Weil wenn die gechoppt sind, dieser Saft, der brennt tierisch auf der Haut. Aber es dauert
wie, ne?
Man fasst die schön an, fasst die tausendmal ins Gesicht, weil es eh heiß ist. Und plötzlich denkt man, was ist denn jetzt? Das ganze Gesicht wird rot, die Hand schwillt an. Und dann kommen sie und sagen, wenn man hinten auf dem Feld steht, ohne Wasser, um das abzuspülen, dann sagen sie dir,
hättest du aber nicht
anfassen, das brennt.
Das ist doch richtig Kontaktdermatitis, ne? Das ist so eine Schutzreaktion von den Pflanzen.
Ja, das tut so weh.
Das hält doch eine Weile vor, ne? Das reicht ja nicht, wenn es
anfasst. Vor allem,
wie sagt man, was da?
So 800 Meter durch die glühende Sonne zurückrennen.
Ah, sehr schön. Genau, sehr gut.
Zu dem Bus, der noch hoffentlich einen halben Liter Flasche
Corona.
Seine Wasser hat oder Bier, irgendwas so.
Diese kleinen Corona-Dosen fand ich am allergeilsten.
Aber zurück, also wir haben das Ding gekocht oder du hast ja gekocht. Und
dann pressen wir es aus. Also es geht um den Saft. Mhm. Sehr hochklassige Tequilas verwenden nur den Saft der ersten Pressung. Mhm. Dann wird der Saft fermentiert, ne? Und dann destilliert, um es kurz zu machen.
Ja.
So, zweifache Destillation in den meisten Fällen. Ja. Und dann hat man ein Ausgangsprodukt, je nachdem, bei 100% Agave-Tequila nur halt aus der Agave. Oder im anderen Fall, früher hieß das Mixto. Kennst du das noch?
Ja,
klar kennst du das noch. Entschuldigung. Kennst du das noch, Matthias? Heute heißt das nur noch Tequila. Das heißt, dort wird dann...
Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das nicht mehr so heißt.
Das heißt nicht, es ist nur noch Tequila.
Achso, das andere ist 100% Agave
genau.
Aus Tequila. Okay.
Und da hat man dann halt auch Fremdzucker. In den meisten Fällen ist es Zuckerrohr, weil das da auch ziemlich großflächig angebaut wird.
Da hat man verschnitten.
Und dann habe ich nämlich hier unverdünntes Ausgangsprodukt. Der... Das ist hier so roundabout. Ah, sehr schön. Um die 55.
Aber die destillieren dann auf 55 Minuten, ja, nicht höher.
Mit zweimal voltieren?
Also das... diese
machen das alle so wenig?
Nee, das machen, glaube ich, nicht alle so wenig. Aber hier, das war so eine Special Edition. Und das ist nämlich auch das nächste Interessante. Also, um nochmal auf diese Reglementationen zurückzukommen, das ist schon echt...
Also, nicht zu verlängern. Ich finde das aber echt noch so eine Restsüße.
Ja, ja. Nein, das ist halt von dem Rohrzucker. Das ist kein 100%, ne?
Ach, das ist ein Mixto.
Das ist ein Mixto, ja, ja. Also ein Tequila normaler.
Ja, wirklich so eine, wo du denkst,
probier das mal, das ist halt das Spannende.
Ja, ja. Neben dem Alkohol, der dir alles wegbrennt, schmeckt man, wenn man da noch Platz hat auf der Zunge, ist ein bisschen Zucker.
Genau. Und wie gesagt, diese ganzen Sachen werden halt sehr streng reglementiert per Tequila. Da hatten wir vorher ganz kurz schon mal das eingeworfen. Und zwar nennt sich dieses, diese Behörde CRT. Consejo Regulado de Tequila. Mhm. Und die zum Beispiel haben in jeder Tequila-Destiller müssen die einen Büroraum haben, also die haben einen Schreibtisch. Mhm. Können da jederzeit hin und überall einsehen und so, das finde ich ganz spannend.
Okay.
Dass ja, die da versuchen, die Qualität relativ hoch zu halten. Und zum Beispiel 100% Agave-Tequila, das wissen nämlich einige vielleicht auch nicht, muss in Mexiko gebottelt werden, während normaler Tequila hier verdünnt werden kann.
Ja, sicher, das,
aber das ist, finde ich, ganz spannend. Also der
Thema
muss dort.
Zum Beispiel bei, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei Pitu ist, als Cachaça aus Brasilien. Ist ja das größte Brand, was
aussaugt.
Nee, in Pitu, das gehört ja eigentlich Schlumberger, glaube ich. Ja. Das ist ja der mit der Krabbe sozusagen, der mit dem wir die Touristen groß holen. Und wir auch. Und die bottlen ja immer in Deutschland, weil es viel billiger ist, sozusagen die Schiffe oder so schnell hochkonzentriert. Die verschneiden hier und bottlen. Ich glaube, neulich darf auch P2-Flaschen nicht mehr Cachaça. Weil das Gesetz jetzt auch ist, dass Cachaça in Brasilien, der steht jetzt drauf, Brazilian Spirit. Weil sie sagen sich, warum, wir sind so groß, ist das auch ganz egal, dass da Cachaça draufsteht. Haben sie wahrscheinlich auch recht, dass sie weh können. Und das ist ja so, zum Beispiel Bacardi macht das auch. Also alle weißen Bacardi für Deutschland werden, glaube ich, kommen aus Mexiko, Tankschiff nach Buxtehude. Mhm. Und da wird da gibt es dann irgendwie so ein recht großes wissenschaftliches Team, was sich nur um die Qualität des Wasser kümmert.
Genau, ja,
ja. Ja, weil das natürlich entscheidend
ist. Das ist ja das A und O. Und, ne?
Und dann wird runtergeschnitten und auf Flasche gefüllt.
Mhm. Und das darfst du halt bei 100% dann nicht, ne? Sondern das wird, und das ist natürlich...
Ich finde das richtig.
Ich finde das auch total gut.
Also vielleicht jetzt umwelttechnisch nicht so gut, aber egal.
Ja.
Wer anständig Tequila trinken will, muss man mit mexikanischem Wasser verdünnen.
Ganz genau.
Da müssen schon die Schwermetalle der...
Das muss gut schmecken.
Ja. Genau.
Ja. Ja, und dann hat man ihn hier an der Bar, den wunderbaren
genau.
Tequila.
Ja, also wir haben ja... dank dir, glaube ich, auch so ein bisschen im Lilleur. Lilleur war ja nie, ist, glaube ich, kein Tequila. Also wir haben halt immer was da, jetzt stehen wir auch schon weg.
Du, wollte ich gerade sagen, das habe ich alles aus unseren Schubladen geholt.
Genau, irgendwie steht dann doch eine Menge rum.
Mario, kannst du mir was mitbringen?
das ist auch gut so.
Ist nicht alles, ne? Unten steht noch anderes. Also wir haben echt...
der Klassiker, dafür, dass es nicht ist, den kennst du, Tommy's Margarita, den haben wir jetzt nicht groß gemacht, aber das war so der Drink, fand ich, der so um die Welt gegangen ist. Viel Agave-Tequila, Agave-Sirup.
Naja, der den Leuten Tequila zugänglich gemacht hat, weil das ist natürlich tatsächlich, und das sehe ich jetzt auch, hier jeden Abend, ne? Also bei Tequila gibt es viele, die erstmal doch ein bisschen zurückschrecken, ne? Und die sagen, boah, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, wie du es vorher gesagt hast, oder habe ich keinen Zugang zu. Und dann mache ich es meistens so, dass ich ihnen einen Schluck, entweder Reposado oder Añejo zu probieren gebe.
Ja,
und dann sagen die, das ist Tequila? Wie mit, du, wir hatten es doch auch, oder? Hatten wir es nicht genauso?
Nee, ich wusste schon, dass es da schon mehr gibt, und, aber ich habe auch ähnlich uns hier gefragt.
Also man muss dazu sagen, es ist so, dass für den Dehnungsdrinker, es gibt in der Regel 3 Qualitäten Tequila. Ich weiß es selber nicht ganz genau. Blanco-Tequila wird 3 Monate gereift oder 6?
Nee, Blanco-Tequila wird natürlich nur im Stahltank homogenisiert. Aber der ist nie im Fass.
Nein, nie.
Reposado. Entschuldigung. Reposado wird mindestens. Reposado wird mindestens 2 Monate. Okay. Añejo mindestens 1 Jahr.
Okay.
Und Extra Añejo mindestens 3 Jahre. Okay. Extra Añejo ist auch eine relativ neue Tequila-Kategorie. Ich persönlich liebe das auch sehr.
Vanille-Cognac. Ja, super.
Aber ich liebe Extra Añejo. Ja, Herr Bauer, trinken Sie mal ein Schlückchen. Ich muss vor allem gleich arbeiten. Kommen Sie heute vorbei, ich habe gute Laune. Ich liebe das sehr. Das extra mir jetzt, genau.
Da muss ich auch mal eine Lanze hier für unseren alten Freund Sven Sudek brechen. Sierra Millenario Reposado Extra Añejo. Das ist der Extra Añejo, genau.
Ja.
Finde ich toll. Also auch der schöne Vanilleton, und ich finde auch noch in einem unglaublich guten Preis.
Ja. Und macht halt auch, ich finde gerade spannend, wo du jetzt über gesprochen hast, schon über die Thomas Margarita. Den auch mit unterschiedlichen Qualitäten zu mixen.
Von gestern nach der dritten Stunde auf Tennis-Margarita bestellt. Tennis.
Na, überhaupt sie halt ranzuführen. Also jetzt, ne? Also wie führt man den Gast an Tequila? Also man gibt ihm einen guten Probeschluck.
Ja.
Das ist meine Masche. Und neuerdings gebe ich ihm gerne auch meine Buttermilch-Margarita.
Finde ich eine sehr gute Masche.
Ja.
Man muss dazu sagen, den Drink hat Betty, also All Fame to Frau Kupzer, der ist kreiert von vor 3 Jahren, ne? In der Blauen Bar.
Nee, in der Drei-Freunde-Bar. Tatsächlich auch anlässlich Sommer.
Mhm.
Und da hatten wir gerade diese Schulung mit Suda gehabt, mit Sven.
Ja.
Und dann waren wir alle so total auf Tequila. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Margarita-Karte. Und haben da extremst viel rumexperimentiert.
Ja.
Und da habe ich ein paar Sachen gemacht, auch mit Lavendel und Blanco. Das schmeckt auch so lecker.
Es gibt
noch
diesen anderen Drink, den du machst, mit dem Pflaumenmus.
Genau, den die Agapita.
Super.
Die Agapita mit Extra Añejo, Pflaume und Orgeat mit Limette.
Mhm.
Und womit ich überhaupt meine Reise nach Mexiko gewonnen habe, bei diesem Wettbewerb, mein einziger Wettbewerb, den ich jemals gemacht habe, ich bin da ja, hab da nicht gewonnen, sondern ich bin da nur Vierte geworden, ich durfte trotzdem mit.
Wer dich kennt, weiß warum.
War.
Traut sich gar keiner zu sagen, dass du nicht mit hast.
War eine Pepper Larita, was auch wirklich köstlich gewesen ist. Und zwar Reposado mit roter Paprika, frischer Ananas, hausgemachten Agaven-Pfeffersirup und Limettensaft. So, das ist noch nicht alles. Dann habe ich einen Rim gemacht aus Fleur de Sel und Paprika, scharfen Paprikapulver.
Mhm.
Und dazu gab es krossgebratenen Speck. Das ist geil, das mache ich dir demnächst mal.
Man sieht die Augen auf.
Das bringe ich demnächst mal mit. Das machen wir mal was aus und dann bringe ich die Sachen. Darf ich das?
Mach ja, klar, natürlich.
Das ist super lecker auch. Also, und da, wie gesagt, da haben wir viel experimentiert. Und da war auch Paloma gerade ein Thema. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal in Ruhe drauf zu sprechen.
Genau, Paloma ist einer der großen Tequila-Drinks. Sehr einfach ist eigentlich. Welche muss es eine bestimmte Gattung sein?
Also ich glaube, dass sie in Mexiko, muss man halt dazu sagen. Also es gibt 2 Tequila-Drinks, die in Mexiko sehr populär sind.
Ja.
Das ist zum einen die Paloma,
ja,
und zum anderen der Charro Negro.
Okay.
Und beides wird mit einfachen Tequila-Blanco-Qualitäten gemacht.
Aber ich mag tatsächlich sie gerne, aber ich glaube, das Original ist.
Also so traurig das jetzt ist, aber tatsächlich die meisten, also das ist nur was zum Feiertag, ne? Dass bessere Qualitäten oder gereifte Tequilas getrunken werden. Grundsätzlich wird da super viel Blanco-Tequila getrunken.
Mhm.
Und dann halt als Cocktails, also tatsächlich, man denkt ja eigentlich, es wäre die Margarita, über die wir hoffentlich gleich auch noch sprechen. Aber nein, es ist die Paloma, ihres Zeichens Blanco-Tequila mit frischer Limette, Grapefruit-Limonade, die unglaublich beliebt ist in Mexiko, und einer Spur Salz, weil es ist heiß dort, ne? Elektrolyte ausgleichen, wirkt auch leicht desinfizierend, also das ist ein ganz, ganz spannender Drink. Also das Palömchen, liebevoll von uns Barkeepern genannt, ne? Hat auch echt Einzug gehalten in einige Bars. Und natürlich,
auch mittlerweile finde ich, sieht man in Deutschland
ganz schön. Ja, also mag ich sehr gern. Und dieses Charro Negro ist der zweite große Drink, und zwar ist das Tequila mit Limette und Cola. Habe ich zum Beispiel noch nie probiert.
Aber hat das nicht noch einen anderen Namen?
Ja. Ach so, ich kenne das nur so. Und zwar ist das so ein uralter Barkeeper.
Das ist eine der Legenden, der ist auch immer auf diesen
50
besten Bars der Welt. Ich glaube, da muss man ein bisschen die Jury kennen, die da so hinter sitzen. Das ist nämlich alles sehr charmant. Oder viele von denen kennt man. Ich glaube, viele von ihnen haben mal besucht, weil sein Laden ist durchaus schräg. Und er sitzt da und macht nur diesen Drink, sitzt mit seinen 80ern hinter der Bar, man kriegt Tequila, Cola, ein paar Eiswürfel und dann kommt da so ein bisschen Limette rein und der rührt das so mit seinem Limettenmesser um.
Warst du da schon?
Nee, das wurde mir erzählt. Ich war nicht. Schade. Das wurde mir erzählt. Ich habe den Namen leider von der Bar nicht, aber das ist der Signature-Drink in dieser Bar, Tequila, Cola, Limette.
Wo ist diese Bar?
Irgendwo in Mexiko, ich weiß es nicht, in den Highlands. Oder es ist alle Tequila-Freaks, ich lese es immer noch, ich weiß nicht.
Ich finde es gerade lustig, wenn du jetzt sagst, das ist irgendwie mit Gin, gab es den riesen Trend, mit Whisky gibt es diese riesige Whisky-Kultur, mit Tequila sagt alle, nee, ist ja eklig, habe ich irgendwie Sierra Blanco mal für 19 Euro und dann...
Das war aber teuer.
Da bist du aber ganz schön, genau.
Da hat einer gefoppt.
Das war noch 19 Mark, das ist ja schon eine Weile her, vielleicht 19 Mark oder so.
Nee. Aber ja. Oder warte, aber wie sagt hier Dings mittels Kohäsion und Adhäsion an einem.
Warum ist das keine Tequila-Kultur?
Aber vielleicht für die Bildungstränke, also es gibt die Paloma als mexikanischen Cocktail und dann die, wie heißt die Negro?
Charo Negro.
Charo Negro. Aber der berühmteste Cocktail ist ja eigentlich die Margarita. Und was ist so deine, was gibt es zur Margarita?
Oh, ich finde ja Margarita, ich bin ja eine alte Romantikerin ganz tief in mir drin, ne? Und es gibt diverse Mythen, wer die Margarita erfunden hat und wo sie erfunden wurde. Mhm. Es ist tatsächlich ungeklärt nach wie vor. Mhm. Die erste schriftliche Erwähnung gab es meines Wissens nach 1953 erst im Esquire Magazine, wo nämlich Folgendes geschrieben wurde. Es gefällt mir sehr gut, deshalb muss ich es rezitieren. She's from Mexico, señores, and she is lovely to look at, exciting and provocative. The Margarita Cocktail. Meine Lieblingsgeschichte ist ehrlich gesagt, also es gibt diverse Namen, die damit in Verbindung gebracht werden. Es ist einmal Margaret Sams, es ist Carlos Herrera, der das angeblich in Tijuana gemacht hat für Majory King. Aber es wird auch Danny Negrote zugeschrieben, der diesen Drink für Margarita Casino gemacht haben soll, die später als Rita Hayworth weltberühmt wurde und auch in all ihren Filmen wohl immer nur Margarita getrunken hat. Also das war, also so ein bisschen die Geschichte ist, es gab halt diesen Barkeeper, ne, ein Showgirl, er war ein bisschen verknallt in die, hat einen Drink für die kreiert.
Showgirl.
Dann irgendwas Margarita. und natürlich hat er, ne, damals zu der Zeit, ist ja nicht so wie bei uns, ne, dass wir hier alles mögliche stehen haben von aus der ganzen Welt, sondern die haben natürlich mit den Sachen gearbeitet, die sie vor Ort hatten. Tequila, Orangenlikör, Limette, Salzrand, übrigens nochmal, da möchte ich übrigens nochmal auf die Tränen des Gottes Windes zurückkommen. Der Salzrand wird oft diesen Tränen zugeschrieben. Also als quasi als Hommage an die geweinten Tränen.
Natürlich,
auf Majuel. Und jetzt kommst du.
Muss ich wahrscheinlich doch wieder dran
machen. Aha. So, also irgendwie so, es wird immer gesagt, so ein bisschen, ich glaube, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, so ein bisschen, irgendwann vor, während oder nach der Prohibition. So, jetzt ist aber die lustige Geschichte die, dass in dem wunderbaren Café Royal Cocktail Book der Picador geschrieben ist. Und zwar ist das Buch von 1937 und der Picador wird hier in diesem Buch beschrieben mit einem Viertel Fresh Lime oder Lemon Juice, einem Viertel Contro, einem halben Teil Tequila geshaked. Das erinnert mich doch ziemlich hart an Margarita, muss ich sagen. Mhm. Aber trotzdem finde ich all diese Geschichten über Liebe, Verlangen, jemandem einen Drink widmen, gefallen mir ein bisschen besser.
Wie wäre denn, wenn du jetzt deine Lieblingsmargarita mixen würdest? Also was wäre, so würdest du sagen, so finde ich, welcher Tequila, welches Orangenprodukt, Limettensaft kann man jetzt vielleicht ändern, würde ich sagen. Aber wie wäre so dein, wo du sagst, wow, das finde ich gut.
Also ich benutze für eine klassische Margarita tatsächlich am liebsten Blanco Tequila. Weil ich finde, dass sie, ist ein bisschen tagesformabhängig.
Okay.
Also ich bin, was eine klassische Margarita betrifft, tatsächlich sehr offen. Also mir schmeckt da sehr viel, sehr gut.
Ja.
Also ich habe sehr lange Zeit natürlich wie alle Contro benutzt. Mhm. Bin dann irgendwann, als das Produkt rauskam, auf Ferrand Orange Curaçao umgestiegen. Mhm. Allerdings, nachdem du mir das mit dem Orange Curaçao von Marie Brésard gezeigt hast, mache ich ihn auch sehr gerne so, weil er dadurch nochmal halt eine unglaubliche Fruchtigkeit bekommt und halt auch diese mega geile orange Farbe, ja, was halt super sexy ist, ja, finde ich. Und dann müsste man sie noch hier präsentieren. Naja, ey, ich sag's dir. Ja. Also da finde ich, also für mich ist es inzwischen, also ich benutze fast ausschließlich 100% Agave-Tequila. Ja, da habe ich mich einfach dran gewöhnt. Und muss jetzt aber sagen, dass die Margarita für mich, die klassische Margarita, ein sehr schwieriger Drink, auch zu mixen, finde ich. Sehr kräftig, bitter, sauer.
Das ist so ein verfluchter Drink wie ein Sidecar oder so. Der halt, oder wie ein, es gibt so ein paar, wo du denkst, der kann halt ganz
schnell. Ich finde, Daiquiri gehört auch dazu. Daiquiri, für mich ist ja, ne, Margarita, ja, Daiquiri.
Aus dem FF, aber ist schwierig.
Aber ist, finde ich, wirklich, es ist ein schwieriger Drink. Und ich trinke selten irgendwo eine Margarita, eine klassische. Und das ist auch nichts, was ich zum Beispiel tatsächlich jetzt einem Gast empfehlen würde, um ihm Tequila näher zu bringen. Sondern da muss ich halt sagen, hat Julio Bermejo, seines Zeichens der Erfinder der Tommy's Margarita, einen Riesenstein ins Rollen gebracht, weil der einfach ein unglaublich trinkbares Getränk kreiert hat, nämlich die Tommy's Margarita.
Einer der großen modernen Klassiker.
Große moderne Klassiker, absolut spektakulär und wie schlau er auch ist, ne? Tequila, Agavensirup, dass da keiner vorher drauf gekommen ist und Limette. Ich hatte das Vergnügen, ja schon mit ihm zweimal zu arbeiten auf einer Messe. So, jetzt ist Julio Bermejo ein ziemlich lustiger Vogel und man muss sich so vorstellen, ich kam zu diesem Messestand und sehe da Julio stehen, der aus einer Limettenkiste in die andere Limettenkiste Limetten packt, ne? Die alle anfasst, rollt und sie in zwei Kisten sortiert. Dann sag ich zu ihm, Julio, kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich irgendwas pressen? Hä? Nee. Das kannst du alles wegschmeißen. Das ist nämlich nicht gut genug für eine Margarita. Und das ist wohl tatsächlich so. Ich war leider noch nicht da in Tommy's Bar and Restaurant in San Francisco, dass die alles handrollen und aller Minute frisch pressen.
Man muss dazu sagen, das mache ich wirklich so. Ich war auch noch nicht da. Ich kenne es nur von Geschichten. Weil als ich in San Francisco war, kann ich Tommy's noch nicht.
Oh, schade.
Schon lange her. Aber ich habe auch gedacht, das ist tatsächlich so. Und er erzählt sehr lustige Geschichte, weil die brauchen, also es ist eine Restaurantbar, es ist ein großes Restaurant mit einer großen Bar, sind berühmt geworden über diese riesen Tequila-Auswahl und dann diesen Drink, Tommy's Margarita. Er hat mir zum einen erzählt, er nimmt nicht 100% Agave-Sirup, er streckt den mit Zucker, weil er das besser zum Mix findet. Er hat mir gesagt, er macht so eine halbe Mischung, also mit Zucker oder mit Zuckerrohr, er macht das, er mixt das, weil er, das hat er mir erzählt.
Also das, ich dachte, das war gerade das Thema, dass er Diabetiker ist und das nicht kann.
Das habe ich auch gedacht, dass sein Vater oder sein Vater ist Diabetiker.
Okay, weil das war das Thema, dass
der
keine
Mann... Der ist vor kurzem verstorben.
Okay. Aber da muss ich ihn nochmal fragen.
Das hat er mir erzählt, wo ich auch so dachte, wow, cool und so, weil er sagte, du sonst irgendwie, es läuft so schlecht, ähnlich wie diese Honigmischung.
Ja, ja. Aber ich finde, das ist, also finde ich bei Agave gar nicht so ein Problem.
Aber findest du das mit Sirup oder mit Zucker? Agave fließt ja eigentlich schon.
Er macht das simple Sirup und Agave, er hat irgendwie so einen Mix, er sagt, er macht das so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht also, ist das auch ein Fisch, aber was ich finde interessant davon, wie er macht diese Limetten. Und das ist so ähnlich wie, ne, diese großen Geschichten aus der La Floridita in Havanna, wo dann, ne, Constante zugeschrieben wird, der hat irgendwann nur noch den Boy, der die Limetten vorgerollt hat und sortiert. Und jeder, der von uns diese Mexican Elbow benutzt hat, also diese Presse, diese Handpresse, mit der man Limettensaft frisch an Limettensaft, die kennt das Problem, wie viel schlechte Ware wir in Deutschland kriegen an Limetten, wie trocken die sind, wie oft man da, man normalerweise sagt man kriegt auf so einer Limette 3-4 cl Saft, auch noch gut, kein Problem.
Ja, ja.
Aber manchmal sind sie wirklich so schlimm, dass selbst wir an der Bahn sagen, Mister, muss Kai es hinten nehmen, weil wir gar nicht mehr hinterherkommen.
Letztes Wochenende zum Beispiel ging's nicht.
So, da war so eine Katastrophe, so eine Ware, die war einfach so, da gab es so, und dann ist der Saft auch nicht richtig. Da muss man, entweder muss man, wie gesagt, wenn man das dann versucht, so mit Gewalt alles rauszuholen, dann schmeckt es auch nicht.
Bitte,
genau. Also, die machen das tatsächlich so. Und der hat mir gesagt, ich weiß nicht mehr, erzählt, welche Unmengen Limetten die am Tag, auch weil sie halt sortieren. Mhm. Wahnsinn. Und dann muss man dazu wissen, vor kurzem war ja diese
Limettenkrise.
Ja, Limettenknappheit. Und das wird ganz interessant. Es gab diese Knappheit, wo wirklich dann plötzlich diese Limettenpreise in Mexiko auf irgendwie $1 und mehr pro Limette, also die haben sich irgendwie vor 3, 4, 5 Fahrt, ich weiß nicht genau, ich kenne das, muss jetzt lügen, das war ein deutlich höherer Preis als vorher. Und was ganz lustig war, weil man sagte irgendwie, da gab es so eine Krankheit und so. Was man nicht vergessen darf in Mexiko, und das macht das Land, als aber auch die Spirituose, da kommt dann wieder der Cowboy-Faktor ins Spiel. Man sagt, dass diese Verknappung der Limetten gesteuert war von der mexikanischen Mafia, von den Gangstersyndikaten, die mittlerweile einen Großteil des Exports kontrollieren und die einfach Preise nach oben.
Nein.
Klar. Und das Gleiche ist mittlerweile, die großen Tequila-Hersteller haben jetzt alle das Problem, mit den mexikanischen Kriminellen, mit den Banden zu dealen, weil die haben so viel Geld aus Drogen und anderen Geschichten und die fangen an, das Geschäft zu übernehmen oder zu sagen, du, wir haben ja alle Bauern kontrolliert, oder die Riesenhersteller haben jetzt Probleme oder müssen teilweise mit Armeen und ihre Hab und Gut schützen, weil das Land halt doch durchaus kriminellen Charakter hat.
Also ist Tequila jetzt Post-Apokalypse?
Also aus den letzten ein, zwei Jahren, wenn man mal so ein bisschen googelt, Tequila und dann, also wenn man eher so auf die englischsprachigen Webseiten aus dem Land geht, da wird schon eine Menge auch über die Verstrickung von der kriminellen oder dem organisierten Verbrechen und die versuchen, den Tequila und den Mettenmarkt zu übernehmen, weil das halt auf der anderen Seite legaler ist, als Kokain zu dealen. Und
ich möchte bitte wieder zur romantischen Ader, das Herz der Göttin, zurückkommen. Ja, entromantisiere bitte mein Produkt nicht.
Das möchte ich, aber ich fand es... Also,
ja, ist absolut spektakulär, diese, Wahnsinn.
Es gab dann diese Riesenprobleme in ganz Amerika. Wir in Deutschland haben das nur ganz kurz gehabt, dass es so teuer wurde. Wir kriegen ja viele... bei uns kommt ja ein Großteil der Limetten aus Brasilien und aus anderen Ländern. Also Mexiko ist, glaube ich, für Deutschland selten. Also kein Großteil.
Ja,
Deutschland.
Ich habe das bei den USA sein.
Und die Hauptklar nebenan liegt Kalifornien. Ne? Tommys Restaurant nicht an der... Also ja, nicht weit weg.
Im Wurfhalte.
Oh, der macht übrigens was Tolles, das habe ich jetzt das auf dem BCB auch gehört. Wenn der weiß, dass ein befreundeter Barkeeper kommt, dann haben die so einen Flipchart und dann wird da eine Begrüßung draufgeschrieben. Das finde ich auch mega cool.
Ja, ist schon, also ist ganz toll. Sei jedem empfohlen, in San Francisco Tommy's Restaurant unbedingt besuchen. Und es ist so diese Tickbox, die man schaffen muss für die legendären. Man muss in den Pegu Club für den Old Cuban und man muss dann in Tommy's Restaurant für die Tommy's Margarita.
Oh, aber man muss auch unbedingt, wenn man sich für Tequila, mexikanisches Essen etc. interessiert und nicht in Mexiko ist, weil man in New York City ist, muss man zu Mayuel, genannt nach eben dieser heute oft besprochenen Göttin. Das war der spektakulärste Restaurantbesuch meines Lebens.
Ja.
Das war so unglaublich super kalifragilistisch-expertigetisch. Das war, also da stimmt alles. Das ist ein Look, der mir gefällt. Da gab es Essen, das ich geweint habe. Und ich war kurz davor in Mexiko. Ich war im Februar in Mexiko, im April in New York. Wahnsinn. Dann haben die eine Tequila-Karte und ein Tequila-Drink-Menü, das dir die Tränen in die Augen treibt. Spektakulär. Alle hin. Lower East Side. Ich würde sagen, dort, um wieder nach Mexiko zurückzukehren, from New York to Mexico, also in Kosmopolitik, habe ich in Mexiko noch etwas sehr Lustiges kennengelernt.
Jetzt erklären Sie mir auch diese drei Gläser.
Was ich hier aufgebaut habe, nämlich das einzige in Mexiko existierende Trinkritual.
Herr Bauer, wenn wir das kurz mal für...
Aber ja.
Das hier ist übrigens kein Kaktus, Herr Meier.
Frau Kupser, es gibt doch eine
Ahnung. Ich habe hier so hübsche kleine Gläschen, liebe Bildungstrinker, Sie sehen das bedauerlicherweise nicht.
Doch, Herr Bauer hält es gerade fest.
In denen eine kleine Agave abgebildet ist. Auf jeden Fall hier, das Trinkritual. Drei unterschiedliche Gläser.
Kaktus.
Drei unterschiedliche Gläser. Wenn man die jetzt so ansieht... könnte einen das an etwas erinnern. Nämlich?
Die Nationalflagge.
Bloody Mary mit Tequila.
Ganz genau, die Nationalflagge von Mexiko, die Bandera. Und genauso nennt sich auch dieses Trinkritual, die Bandera. Wir haben frischen Limettensaft, Blanco Tequila und von mir heute liebevoll zubereiteten Sangrita. Einen gewürzten, fruchtigen Tomatensaft. Ich würde sagen, Herr Bauer, Sie sind hier...
Man muss es extra so groß
nehmen. Nee. Das ist eher so ein bisschen Spielerei.
Ah,
immer mal ein bisschen
trinken. Wo fängt man an? Beim Tomatensaft, oder?
Nee,
bei der Limette.
In der Mitte?
Limette.
Ach, Limette, ja. Verstehe.
Okay. Herr Bauer? Aber der Reihe nach?
Kleine Schlückchen so. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich, als ich in Mexiko war, ich weiß nicht, wie viel davon ich getrunken habe. Allerdings ohne Limettensaft, weil das ist echt, das schlägt ja hart auf den Magen, ne?
Ja. Man trinkt aus den drei Schöpfen.
Aber Tequila mit dem Sangrita fand ich ja so unglaublich köstlich. Und jetzt dieser scharfe, fruchtige Tomatensaft.
Was ja komplett zum Beispiel an mir vorbeigegangen ist, ist ja, dass daran erkennt man natürlich, dass ich mich A zu wenig auf dem Kiez bewege.
Ich dachte, ich muss
und von dem Tomaten.
Hab ich selbst gemacht.
Dass ich mich A zu wenig auf dem Kiez bewege und wenn ich mich da bewege, dass ich schon so angeschlossen bin, dass ich nicht mehr viel mitkriege. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Seit 5 oder 10 Jahren ist ja irgendwie auf dem Kiez trinken die alle Mexikaner.
Mhm.
Das ist einfach gewürzter Tomatensaft mit Tequila.
Nee, es ist eben kein Tequila. Das ist das Lustige. Die Ursprungsvariante war Korn. Also der Drink kommt aus einer einer Hamburger Kneipe namens Steppenwolf. Dort wurde der erfunden, so? Der Mexikaner.
Oh, hier, Bildungsträger, hör zu, das ist ja eine große Geschichte.
Steppenwolf, meine Lieben. Dort wurde der Mexikaner erfunden und dann allerdings von vielen ein bisschen umgemodelt mit Wodka oder Ähnlichem. Aber ich habe tatsächlich noch nie einen Mexikaner mit Tequila getrunken, was eine sehr interessante Geschichte
ist. Ich dachte auch, der Name...
Nee, ja, man denkt es, aber...
Ich kenne wie Wodka, Tomatensaft,
Tabasco. Keine Weise. Ja, das ist aber sehr lecker. Oh, ein bisschen spicy.
Mhm. Ja, ja, ich bin doch scharf. Ich bin ein scharfes Mädchen.
Oh, süß. Da war ja Wein.
Ich bin nicht so viel scharf. Muss man sagen
können. Ah. Oh.
Diesen Tomatensaft fände ich jetzt echt so eine Schale.
Davon ist vorne noch... Oh, finde ich, ja, also da ist so ein Orangensaft mit drin, also es soll eine fruchtige Komponente haben, Limette, ordentlich Tabasco, Pfeffer, bisschen Salz, bisschen Zucker auch.
Ganz schön.
Ganz schön. Ist das scharf für dich?
Ja, jetzt geht's.
Herr Meier.
Nein, alles gut, alles gut. So.
Naja.
Sehr schön. Also Mexikaner in der Tequila-Bildungsring-Folge, das sei mal geklärt, ist ohne Tequila.
Ist ohne Tequila. Ganz wichtig.
Steppenwolf. Also hier nichts mit Heritage aus Tequila.
Nee.
Was gibt es noch so für Mythen über Tequila? Was gibt es noch? Tequila Sunrise, schöner Drink.
Oh, Tequila Sunrise.
Läuft im Borderman super.
Genau.
Was gibt's noch für große Tequila-Drinks?
Das ist ja die Problematik. Das müssen wir halt mal so sehen. Ne? Also ich möchte jetzt ja nicht hier... Also es gibt sie quasi nicht. In keinem. Ich habe mich so ein bisschen auch durch, du hast eine große alte Cocktailbuchsammlung, ich habe mich da jetzt durchgequetscht durch die Sachen, die ich habe. Da kommt... da kommt Tequila also gut wie nicht vor. Ne? Und wie gesagt, hier haben wir den Picador eben drin im Café Royal Cocktailbook.
Ich rede jetzt gar nicht von Klassikern, ich denke nur.
Ne, große Tequila.
Tommy's Margarita ist der, der in die Welt gegangen ist, als moderner.
Wollen wir einfach mal sagen, dass durch Sie, lieber Herr Meier, die Buttermilch-Margarita dieses Jahr schon einen deutlichen Aufschwung erfahren hat.
Das stimmt.
Weil der Drink, der halt vor 3 Jahren zusammen mit meiner Kollegin Anne, übrigens nochmal herzlichste Grüße, in der Drei-Freunde-Bar entstanden ist, den tatsächlich hat keinen interessiert, bis Herr Meier darüber geblockt hat. Und ich habe diverse...
Ja, okay, erst dann jetzt,
Entschuldigung. Ich habe diverse Fotos, Karten... Mhm. Probierberichte von Kollegen aus ganz Deutschland bekommen, die das nachgemixt und ausprobiert haben.
Ja, cool. Die Geschichte ist so, ich war vor 7 Jahren bei Patron in Mexiko und das war wirklich sehr nett. Und der Mann, der mich da zumindest sehr gut rumgeführt hat, ich will nicht sagen getrunken, der kam vor einiger Zeit nach Hamburg und sagte, Mensch, ich bin in Hamburg, wir machen so eine Schulung, Tequila, wir haben jedenfalls, glaube ich, sogar 9 dabei, ich weiß gar nicht mehr. Und hättest du Lust, komm, wir wollten ja ein paar Barkeeper, dann willst du gerne Drinks machen. Ich dachte, gut, dem Mann schuld ja noch gefallen, das war wirklich eine großartige Woche. Ja, klar mache ich das. Okay, Tequila-Drinks. El Diablo, den muss ich mal nennen, das war der erste, den ich mal gemixt habe, um eine Frau zu beeindrucken. Tequila Sunrise fällt dir natürlich dann noch ein. Wie gesagt, kennen wir seit Bollemann, geben wir da Gas mit. Margarita, Tommy's Margarita. Jetzt dachte ich, okay, der Mann will einen Hamburger Barkollegen an, jetzt muss ich ein bisschen auf dicke Hose machen. Jetzt muss ich so machen, als wenn ich Ahnung von Tequila hätte. Oder
jemand
eingestehen, dass ich das nicht habe, aber jemand fragen, der das besser weiß. Und dann fragt man Bettina und sagt, Bettina, ich muss so eine Schulung geben. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn machen? Dann hat sie gesagt, sie mir irgendwie ihre E-Mail, was irgendwie kam so die Rezepte.
Ich habe so ein paar, eine kleine Rezepte.
Und schon beim Lesen dachte ich, dann habe ich so 3, 4, 5 mir rausgekreuzt, dachte, können wir die mal probieren? Und da gab es einmal die Buttermilch Margarita, super. Dann gab es den mit den Pflaumen.
Agapita.
Agapita, so mal gucken, auch super.
Dann, was ich auch ganz spannend fand, habe ich auch mal gemacht, ein Cochipilli, benannt auch nach einer Gottheit, nach einer aztekischen, ja. Mit Erdbeeressig und Rhabarber. Das war auch sehr köstlich und ein bisschen frischem schwarzen Pfeffer. Dann natürlich die Pepperlarita. Was ich super lecker finde, habe ich vorhin schon gesagt, Lavendel-Margarita. Ja, genau. Und natürlich auch gerade viel auch auf Karten gewesen, das haben wir fast vergessen, Hibiskus. Auch ein großes Thema in Mexiko, ne? Also das mit Hibiskus infusionierter Blanco-Tequila meistens oder Reposado. Und das dann als Margarita. Da habe ich sogar so ein kleines Filmchen mal gemacht für einen Tequila-Hersteller.
Auf jeden Fall hat sie mir die Rezepte schon, als ich Butter mit Margarita las, haben wir ihn probiert und ich dachte, es ist einfach diese... Wie vielleicht ein Trüffelschwein. Ich wusste, dass er trinkt. Es ist so diese Mischung aus, so ein bisschen wie ein Gin Basis Mesh. Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht die große Mixkunst.
Also,
es ist so, also ich finde es toll. Ich glaube, was so viele Leute fragen sich manchmal, Mensch, wie ist das drin? Es ist ganz einfach. Ich kann dir genau sagen, warum dieser Drink berühmt wird. Also, glaube ich. Also, erstmal schmeckt er super. Ohne Frage. Dann hat er 2 Sachen, die ganz wichtig sind. Er ist eigentlich, er ist so ein Kategoriedreck. Das heißt, eine Margarita kennt ihr, ein Smash. Okay, den kannte früher nicht jeder, aber es war so, okay, ist oldschool, irgendwie ist cool. Mhm. Und das Tolle ist, eigentlich, man liegt ja auch nicht brand, deswegen wird er nämlich richtig verrückt, weil man kann ihn jetzt mit allen Tequilas probieren. Man weiß, ein Original ist ja Reposado. Wir haben ihn für die Schule eine Packform gemacht, finde ich das Wort. Du hast ihn am Anfang, glaube ich, mit dem Millenario gemacht, war super. Das Tolle an dem Drink ist, man kann also mit jedem Tequila das machen. Und dann wird auch, ich kann das ja auch mit extra nicht, wenn wir
checken. Aber oh, dann ist das Vanille. Wie ein, doch. Das ist wie ein
Dessert. Ich habe das noch nicht probiert.
Ich habe das schon natürlich. Habe ich diesen Drink mit allen Tequilas ausgemixt. Das schmeckt wie ein Dessert dann. Ne? Das ist wie ein Kuchen.
Das stelle ich mir das vor.
So ein flüssiger Kuchen, spektakulär gut, ehrlich. Ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber.
Nee, das ist, glaube ich, warum so ein Drink irgendwie, weil man halt nicht sagt, es ist irgendwie der. Also irgendwie dann am besten noch den Brandnamen da rein interessiert. Die hören die Brands gerne, wenn sie den eh kennen. Das macht ihn super. Und wie gesagt, und dann, was ich einfach toll finde, was glaube ich, du hast diesen Classic und dann aber mit einem Twist, so dass die Leute kurz so, Margarita kenne ich fast in Buttermilch. Und dann ist der Twist halt auch so bekloppt, Entschuldigung, dass er wieder cool ist, weil das gleiche ist. Und ich habe mich heute habe ich mich sehr gefreut. Ich stand in dem neuen Burgerladen Bürgerlich.
Ja.
Mit Fabio aus dem Bordermann mussten ein paar Sachen klären, haben wir kurz Burger gegessen. Und was ich toll finde, die haben die Basilikumlimonade und den Gin Basil Highball auf der Karte, genau wie wir im Bordermann machen, so mit dem Premix. Da dachte ich, wahrscheinlich im Long Term auf die Millionen Hektoliter gerechnet, wir werden diese beiden Drinks, Basilikumlimonade, die ja sozusagen im Schatten des Basil Smash entstanden ist, der Highball ein bisschen später, werden wahrscheinlich berühmter, weil die sind so easy und für die Restaurants. Ich finde es toll, dass die ihn aufgenommen haben, weil sie verstanden haben, wie es geht. Ich glaube nicht mit der Buttermilch Margarita.
Also Marco Bayer von der Mixology hat eine ganz schöne Sache gesagt. Und zwar hat er gesagt, das ist ein echter Crowdpleaser. Und tatsächlich. Ja,
das meine ich, aber diese Drinks sind natürlich nicht, klar, wenn ich jetzt der Obernerd, also das ist jetzt kein böse, aber wenn ich irgendwie den letzten Geschmack ausloten.
Ja, du musst mich auch nicht
anders. So, oh. Nein, nur wegen der Brille.
Ja,
ist auch schon rot.
Du hast Spiegel geguckt.
Wie war noch der Name für mich? Mit der neuen Brille?
Andy Kaufmann.
Den kann ich ja. Sagt, sieht aus wie Andy Kaufmann. Kann ich dann. Muss erstmal googeln. Auf jeden Fall.
Der Co-Maker, ne?
Ja.
Auf jeden Fall, ich sehe das genauso. Wenn man halt einen Drink machen, also das ist kein Absatz, aber der ist, glaube ich, der kommt, man geht ja nicht hin und sagt, ich mache den, damit er berühmt wird. Ich glaube, das war in beiden Fällen umgekehrt. Also klar, wir haben es irgendwelchen Leuten erzählt, die haben es dann gelesen, aber sie lesen das und finden halt das, was mich auch so fasziniert, dass du sagst, Margarita kenne ich. Mit Buttermilch, hört sich ja kloppt an. Und das ist so dieser Twist, der ist dann, glaube ich, berühmt.
Aber ich würde es echt tatsächlich jedem raten, das auszuprobieren. Weil ich finde, dass es halt eine extrem spannende Textur gibt, die ich so in einem Drink vorher noch nicht gehabt habe.
Und jetzt, Ladies and Gentlemen, aus dem bezaubernden Mund von Bettina Kupps Original. Buttermilch. Oder ich muss es anders sagen, Freunde. Buttermilch. Margarita.
Okay, dann werde ich Ihnen das Rezept jetzt verraten. Sie nehmen einen Shaker. In diesen Shaker füllen Sie bitte 6 Zl 100% Agave Reposado Tequila. 3 Zl frische Buttermilch. 2 Zl Agavensirup. 1 Zl frischen Zitronensaft. Sowie 2 Zl frischen Limettensaft. Und um dem Ganzen den letzten Kick zu geben, fügen Sie bitte noch einen Barlöffel Quittengelee dazu. Das Ganze wird mit viel Das Ganze wird dann mit viel Eis eiskalt geshakt und nach Möglichkeit in eine klassische Margarita-Schale gegossen. Und fertig ist sie, die Buttermilch-Margarita. Ich wünsche viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Beim Trinken von Tequila und von Margaritas.
Wenn Sie jetzt sehen können, was hier passiert ist. Ja, ich würde sagen, oder? Wir sind am Ende unserer super Sonderfolge Nummer 1 von den 40 Folgen mit Bettina Kupper im Bildungstrinken-Podcast angekommen. Wir trinken noch ein wenig
Tequila.
Herr Bauer denkt noch über die 400 Brüste kurz nach und versucht die E-Mail-Adresse rauszufinden.
Manuel,
wir wünschen viel Spaß beim Nachmixen der Buttermilch Margarita.
Ich möchte mich bedanken, meine Herren, für diesen spektakulären Nachmittag.
Yeah.
Es war mir ein Vergnügen.
Herr Bauer, was gibt's von Ihrer Seite anzumelden?
Ich habe viel gelernt, das war großartig.
Wir sagen Tequila und auf Wiederhören. Tequila.
Tequila. Tequila makes me happy.